Ich möchte euch grüßen mit einem Vers, der mir heute Morgen sehr wichtig geworden ist. In diesem Gruß ist das Guten Morgen auch eingeschlossen. Bereitet den Weg des Herrn, denn er kommt gewaltig. Es hat mich heute sehr beschäftigt. Er kommt gewaltig. Da ist was hinter, da ist Power hinter. Wir sind im dritten Advent. Die Frage ist, wie schmeckt uns der Advent eigentlich? Der Advent unserer Tage und so, wie wir ihn feiern und wie wir ihn angehen. Oder was fangen wir mit Advent an? Was machen wir mit ihm? Oder was macht er aus uns? Ich glaube, die Antwort ist ein wenig ambivalent, zwiespältig. Teils Freude, wir freuen uns auf ein paar ruhige Tage, Gespräche mit Menschen, Ruhe, Feiern, Geschenke. Besonders die Kinder sind ja ganz gespannt, es steigert sich ja noch. Aber ich glaube, wir haben alle auch ein bisschen Probleme. Gestern hatte ich ein Telefongespräch, da hieß es dann schließlich, ich habe noch nicht gebacken, ich habe noch keine Geschenke. Ist auch gar nicht so einfach, Geschenke zu finden, die gut tun, die nicht überladen, die nicht zu viel, nicht zu wenig sind und die auch ankommen, die auch gerne angenommen werden. Auch die Plätzchen sind, ist wunderbar, dass es Plätzchen gibt, wie zu Weihnachten, das gehört dazu. Was machen wir mit Advent und was machen wir mit Weihnachten? Der Stress, die Hetze. Hören wir doch nur die Werbung an. Wir werden überflutet mit Werbung. Kaufen, 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 zahlen im nächsten Jahr. Es ist praktisch das Geschäft des Jahres für den Handel. Und so vieles reizt einander. Vieles könnte man sagen, Advent essen, Advent feiern. Es gibt sogar Adventmüll, habe ich gehört. Der eine oder andere macht denken, das ist mir doch zu viel, dieser Rummel. Ja, so sagt man dazu. Dann kommt man kann ja keine Gedanken mehr fassen. Ist das noch Feiern? Fragezeichen. Auf der anderen Seite merken wir auch, es gibt Menschen, die haben Angst davor. Die haben kürzlich einen Menschen verloren, die trauern. Die haben Angst vor dem Alleinsein, vor dem Feiern. Wir wissen auch, dass viele Menschen in diesen Tagen sich das Leben nehmen, weil sie einfach nicht mehr mit dem Leben klarkommen. Angesichts dieser Tatsache, angesichts dieser Hektik stellen sich folgende Fragen. Was feiern wir eigentlich? Wen feiern wir? Wie feiern wir? Das sind die drei Was, Wen, Wie, die drei Fragewörter, die uns auch heute ein bisschen beschäftigen sollen. Aber dazu später mehr. Advent bedeutet Ankunft, das wissen wir inzwischen. Was sonst Advent bedeutet, wissen nicht mehr alle Menschen. Die denken gestern nur an Essen, an Trinken, an Feiern und so weiter und so weiter. Advent bedeutet Ankunft. Und Advent war früher im Gegensatz zu unserer heutigen Zeit eine stille Zeit. Man hat gefastet, man hat sich darauf vorbereitet, man hat Kontakt gesucht, auch mit Gott. Man hat gebetet. Da waren die Ankündigungen der Propheten Micha, Sacharja, Jesaja, die sagt, da kommt einer, da kommt der Messias, der wird euch erlösen. Und das wurde aufgegriffen und man wartet ja heute noch zum Teil auf den Messias. Inzwischen ist er gekommen. Man hat es gar nicht gemerkt. Die Geburt Jesu, die wir feiern oder die wir angehen, ist das größte Geschehen, Weltgeschehen überhaupt, was es geben kann. größer als die Schlacht bei Issus, 333 vor Christus, die Alexanderschlacht, zur damaligen Zeit das Ereignis, und größer als die Wiedervereinigung Deutschlands 1989. Ein Wunder. Das größte Ereignis der Weltgeschichte ist die Geburt und das Leben Jesu für uns. Gottes Eingreifen in diese Welt. Gott, der diese Welt geschaffen hat, auch mit den Naturgesetzen, auch mit den biologischen Naturgesetzen, hat hier einmal das Normale außer Kraft gesetzt und hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, gezeugt durch den Heiligen Geist. Jesus ist kommen Grund aller Freude. Und wir erleben auch heute noch die Auswirkungen dieser Veränderung durch Jesus. Wir dürfen in einem Staat leben, wo wir uns wohlfühlen dürfen, wo wir geschützt sind, wo wir Freiheit haben. Die Grundlagen dieses Staates war die Bibel oder ist die Bibel, wenn sich auch vieles jetzt verflacht hat, aber so ist es geworden. Und heute weitet sich das Reich Gottes aus in so vielen Ländern ganz stark. Es ist mächtig. Jesus ist kommen, Grund aller Freude. Das ist die Auswirkung, die wir heute erleben. Wir feiern jedes Jahr Advent und dann hören wir auch schon mal das Adventslied alle Jahre wieder und so weiter. Kommt das Christuskind auf die Erde wieder, wo wir Menschen sind? Und das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Jesus ist einmal gekommen als Kind unter erbärmlichen Umständen, wenn man dann bedenkt, dass er in eine Krippe liegen musste, dass keine Herberge war, dass die Menschen ihn nicht aufnahmen, im Grunde genommen ignorierten. Jesus ist einmal gekommen und er kommt nicht mehr wieder als Kind. Er kommt aber wieder als Herrscher, als Herr und als Richter. Deswegen hat Advent eine viel wichtigere Bedeutung als das Weihnachten, was wir jetzt feiern. Denn Jesus ist ja gekommen. Er kommt nicht mehr in dieser Weise. Das Kommen Jesu wird sich wiederholen, aber anders, nicht als Kind. Als Richter und als Vollender göttlichen Heilplans. Da wollen wir ihn selbst zu Wort kommen lassen. Das ist mal besser, man kann das erklären, wenn er selbst noch mal zu uns redet. In seinen Abschiedsreden hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt und damit auch zu uns: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und hat es nochmal bekräftigt. Und wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Nochmal verstärkt. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Originalton Jesus. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel, schreibt Matthäus. Und er spricht das nach, was Jesus gesagt hat. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das Ende. Paulus schreibt an Timotheus: So ermahne, so ermuntere ich euch oder dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Das wollen wir auch tun. Wir wollen uns ermuntern. Wir haben jetzt eine Predigtreihe hinter uns, 2. Petrusbrief. Das war das Thema. Und wir wollen bei diesem Thema bleiben. Wir wollen uns ermuntern. Das ist so nicht das Ende, wie man es sich vorstellen kann, sondern Jesus kommt wieder. Es wird ganz anders. Wenn wir feiern, dann sollten oder müssen wir uns auf dieses Ereignis konzentrieren. Also unsere Konzentration nicht auf die Krippe, sondern auf die Wiederkunft. Das, was wir wissen können und wissen sollen, hat Jesus in einigen Gleichnissen ausgedrückt. Und eins wollen wir uns anschauen. Er beginnt sein Gleichnis immer, dann wird das Himmelreich gleich sein. 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Und um Mitternacht erhob sich ein lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Die Bibelkenner wissen, dass das noch weitergeht hier. Aber wir wollen hier mal stehen bleiben. Erstmal hierüber uns einige Gedanken machen. Und das, was kommt, kommt dann später. Jesus vergleicht dieses Advent, sein Kommen, mit einer Hochzeit. Er, der Bräutigam, Glaubende, ist die Braut. Die Kultur im Orient war die, wenn jemand heiratete, dann kam der Bräutigam mit seinem Gefolge, mit seinen Freunden zu dem Haus der Braut mit ihren Freundinnen. Da, das sind die Jungfrauen, die hier gemeint sind. Und er holte sie dort ab, er holte sie heim. Daher kommt auch dieser Ausdruck, er holte sie heim. Und es war üblich, dass die Gefolgschaft der Braut ihm entgegenging, ihn abholte. Und die Hochzeit geschah, oder die Hochzeit wurde gefeiert, meistens abends oder in der Nacht, da im Orient ja tagsüber sehr heiß war. Und da brauchte man Licht. Da waren Fackeln dran, hatten noch kein RWE und kein E.ON damals. Sie mussten also Fackeln haben und die mussten natürlich gespeist werden mit Öl. Das war der Treibstoff. Wie ist es für uns mit der Hochzeit? Umfangreiche Vorbereitung. Ich weiß, dass es sogar Firmen gibt, die Hochzeiten vorbereiten. Manchmal ein Jahr oder sogar noch länger im Voraus. Da musste alles passen, das Kleid der Braut, die Feste, die Reden, was da gespielt wurde, was gemacht wurde, der Ort und so weiter. Es wird sehr viel Aufwand getrieben, um ein ganz schönes Fest zu feiern. Und es ist ja das schönste Fest im Leben, glauben wir. Wir können uns ja mal fragen, die wir verheiratet sind oder waren, wie das bei uns war. Sicher das schönste Fest. Für mich jedenfalls und für euch auch. Und wer da noch ein bisschen Nachholbedarf hat, der Frage unserer jungen Brautleute, die wir haben. Wir haben ja einige unter uns. Wie die sich auf die Hochzeit freuen. Das schönste Fest des Lebens. Jesus, ein Freund des Feierns. Wir wissen, dass er sein erstes Wunder, was er tat, was uns berichtet wird, dass er auf eine Hochzeit eingeladen war und mitgefeiert hat und sogar eine Notsituation beseitigt hat. Er hat Wasser zu Wein gemacht. Er hat also mitgefeiert. Warum, und das ist jetzt die Frage, hat Jesus dieses Beispiel genommen? Hätte genauso gut, es ist ja ein Gleichnis, es ist ja keine Nacherzählung einer Wahrheit, sondern es ist ein Gleichnis. Hätte genauso gut sagen können, es waren Leute, die nach Jerusalem gehen wollten, das Fest zu feiern. Jedes Jahr pilgerte man ja nach Jerusalem zum Fest und zu feiern. Und hätte ein Gleichnis daraus gemacht, dass 5 oder 10 Leute sich verabredet hatten, zusammenzugehen und 5 kamen und 5 kamen nicht oder kamen zu spät. Nein, er nahm das Gleichnis, das Hochzeitsgleichnis. Und daraus müssen wir einiges lernen. Das ist das innigste Verhältnis, was wir bekommen können, von Jesus zu uns. Wie bei einem Ehepaar, welches heiratet. Er möchte so innig mit uns verbunden sein, ein Leben lang. Deswegen spricht er von diesem Geschehen, von dem Endgeschehen, wenn er wiederkommt, von einer Hochzeit. Er nimmt kein anderes Beispiel. Und wir haben ja einige Berichte in der Bibel, die davon sprechen, aber wir haben immer noch Fragen, immer noch mehr Fragen. Und wir kriegen manche Fragen nicht beantwortet. Und ich denke auch, der Grund ist, dass es viel zu schön ist, als dass man es ausdrücken kann in unserer Sprache, in unserem Verständnis. Wir haben ein Verständnis für diese Welt. Wir sind hier. Aber wir können uns diese ewige Welt einfach nicht vorstellen. Und deswegen heißt es auch schon in Jesaja, was kein Auge gesehen und kein Mund gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott bereitet, die ihn lieben. Und das sind die, die gewürdigt sind, Braut zu sein. Das sind die, die Jesus gehören, die zu seiner Herde gehören. Er hat dieses Beispiel mit dem Hirten und den Schafen, die zu ihm gehören, die seine Stimme hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Ist das nicht eine herrliche Sache, dass wir so gewürdigt sind, dass Jesus Sehnsucht hat nach uns? Haben wir auch Sehnsucht nach ihm? Der Apostel Johannes war am Ende seines Lebens verbannt auf der Insel Patmos. Dort hatte er Visionen und er sah. Und schrieb das auf. Und das haben wir heute als die Offenbarung, die wir schwer, nur nicht so leicht verstehen. Und da heißt es in Kapitel 19, Vers 7, Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, der Braut, sich anzutun mit schönem Reinleinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Vision und Wahrheit. Wir dürfen davon ausgehen, so denkt Gott, so denkt Jesus. Und so hat er unsere Zukunft vorbereitet. Und die Vorfreude, das ist jetzt, wo wir hier sind, ist die schönste Freude. Wir freuen uns manchmal mit Vorfreude auf Weihnachten, auf einen Geburtstag, auf eine Hochzeit. Die Vorfreude ist da. Und die dürfen wir jetzt genießen. Wir dürfen uns freuen auf diesen Punkt, der auf uns zukommt. Wir haben jetzt schon Grund zum Freuen. Jesus ist kommen, Grund aller Freuden. Und es lohnt sich, diese Hoffnung zu leben. Und das soll uns keine Angst machen. So, jetzt kommt der andere Teil, den wir eben mal ausgeklammert haben. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber, sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Warum eine so schreckliche Alternative? Sind wir nicht gewohnt, wir sind ja alles fehlbare Menschen und im Grunde genommen bin ich ja gut und ich gehe auch in die Kirche und gehöre auch einer Kirche an und ich wohne in einem christlichen, sogenannten christlichen Land. Ja. Beruhigt uns das oder rappelt uns das auf? Warum ist Jesus so scharf hier? Er sagt, wird schon irgendwie werden, sagt er nicht, nein. Er hat eine ganz andere Alternative. Das eine wunderschön, das andere schrecklich. Ölbrennstoff ist ein Zeichen für den Heiligen Geist. So sind sich die Ausleger im Klaren. Ist das, was denn zum Leuchten führt und was man braucht? Ohne Öl kein Licht, keine Wärme. Wir verstehen das heute ganz gut, die Sache mit dem Öl, wenn wir das übertragen auf unser Handy. Wenn wir mit unserem Handy im Wald sind und wollen telefonieren, da heißt es kein Netz. Ja, komm nicht. Wir haben keine Verbindung. Und dafür gibt es einen Begriff, den jeder junge Mensch, der heute mit der EDV gut vorankommt, als Konnektivität, Verbindung, Konnektivität. Ich habe kein Connect. Und unserem Handy ist ja links oben so ein kleines Zeichen drin, da wissen wir, wie stark wir verbunden sind. Es sind ein paar Balken da. Wenn da viele Balken sind oder viele Bögen sind, dann haben wir einen guten Kontakt zum Server. Dann klappt das funktionieren. Wie ist das eigentlich mit dem Heiligen Geist? Da gibt es kein Icon, das uns anzeigt, der ist bei dir gut oder der ist wieder weniger gut. Was will uns Jesus damit sagen? Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, sagt er zu seinen Jüngern. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren, in euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus sagt, wenn ihr bei mir bleibt, seid ihr online. Ihr seid bei mir. Ihr empfangt von mir auch Signale, auch Hinweise, auch mal Vorsichtswarnungen und auch Dinge, die euch stark machen. Er hat ja nicht umsonst zu den Nikodemus gesagt, du musst von Neuem geboren werden, du musst ein ganz anderes Leben bekommen, ein Leben, was den Heiligen Geist auch beinhaltet und den du benutzen kannst und den du haben darfst und der dich führt. Denn so, ohne diesen Heiligen Geist, ohne dieses neue Leben, kannst du nicht ins Reich Gottes kommen. Es geht nicht um die Form, sondern es geht um die Beziehung. Es geht um die Konnektivität. Wie bin ich mit ihm verbunden? Mit Jesus leben. Das heißt Nachfolge. Das heißt, es ist nicht damit getan, dass ich irgendwann einmal mich bekehrt habe und dann so meinen Stiefel gemacht habe. Nach dieser Bekehrung, nach dem Eintritt in den Verbindung mit ihm, nach dieser Konnektivität, muss die Nachfolge kommen. Muss ich mit Jesus gehen und ich muss mit ihm leben und ich folge ihm nach. Das ist Heiligung. So spricht die Bibel von der Heiligung. Jaget dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also heißt, vielleicht könnte man denken, ja, Bekehrung, ja, aber keine Nachfolge. Das ist ein ernstes Wort aus dem Hebräerbrief. Es gehört die Nachfolge dazu, mit Jesus zu gehen, mit ihm zu leben. Und es wird ja von denen gesprochen, die eine Form der Gottseligkeit haben. Brief an Timotheus. Die Kraft aber verleugnen. Leute, die denken, naja, ich wohne in einem christlichen Land, sogenannten christlichen Land, muss man dazu sagen, bin auch vielleicht Kirchenmitglied, ich habe auch mich mal vielleicht bekehrt in jungen Jahren, aber ich halte nichts davon. Die Kraft der Gottseligkeit verleugnet, das heißt, da ist nichts hinter. Christen wissen, dass etwas dahinter ist, hinter dieser Kraft des Heiligen Geistes, dass da Leitung und Führung ist, da ist Erfrischung da, ist Ermahnung und Ermunterung. Da ist Kraft. Es geht nicht darum, pausenlos immer wieder daran zu denken, denn wir müssen unsere Gedanken ja zusammenhalten in dieser Welt. Wenn wir arbeiten, dann müssen wir unsere Gedanken zusammenhalten. Wir werden gestresst, wir werden ja gejagt. Im Grunde genommen, heute ist es ja noch schlimmer als früher. Wir können nicht pausenlos an Jesus denken, aber wir können mit ihm verbunden sein. Das ist kein Problem. Es gibt einen kleinen Test, den wir machen können. Wenn mir etwas Schreckliches passiert, ein Unfall, Autounfall. Und ich komme nicht auf den Gedanken, mal eben ein Gebet nach oben zu schicken. Herr, was soll ich jetzt tun? Hilf mir jetzt, ruhig zu bleiben und das Richtige zu tun. Oder wenn ich etwas Wunderschönes erlebt habe, eine Prüfung bestanden habe, das Zeugnis habe, hat alles geklappt und nicht auf den Gedanken komme, zu sagen, danke Herr für die Kraft, die Gedanken, die du mir gegeben hast, dann ist das ein Signal, dass ich mal über die Konnektivität nachdenken muss. Habe ich eine Verbindung zu oben, zu Jesus? Umgekehrt, wenn mir so etwas passiert, dass der erste Gedanke nach einem Unfall ist, Herr, hilf mir jetzt, ein Gebet nach oben schicken. Ich brauche noch nicht mal die Hände zu fallen. Oder ich habe die Prüfung bestanden, wunderbar, ich freue mich, Herr, danke. Du hast mir die Kraft gegeben, du hast mir die Gedanken gegeben, du hast die Sache auch geführt. Und jetzt ist es so. Wir haben kürzlich eine Predigtreihe gehabt, 2. Petrusbrief. Da ging es um das Wachen, dabei sein, zu wachen. Erwarten und wachen sind so synonyme Begriffe, ähnliche Begriffe, die das Ähnliche bedeuten. In dieser Gemeinde hier wird eigentlich jeden Sonntag diese Grundfrage angesprochen: Hast du diese Konnektivität? Hast du eine Entscheidung für dein Leben getroffen? Es ist eigentlich die wichtigste Entscheidung im Leben, ob ich mich einfach so dahin leben will, nach meinem Gusto, und wenn ich Nase irgendwie mal blau schlagen werde oder irgendwie, oder ich will das schon hinkriegen, oder ob ich mein Leben Gott anvertraue und Jesus sagen, ich will mich nach dir richten, du sollst meine Leitung sein. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte auch lernen dazu. Ich möchte in der Heiligung leben. Das sind Unterschiede. Und wir haben zurzeit ja noch die Zeit, wo wir unser Leben korrigieren. Und jederzeit können wir neu beginnen, können unserem Leben eine andere Richtung geben. Wir können sagen, stillgestanden, kehrt Marsch, neue Richtung einschlagen. Neu justieren mein Leben und neu beginnen. Das gibt es, dass Menschen mitten im Leben auf einmal erkennen, da muss was geschehen, das muss ich tun und tun es und werden glücklich und froh dabei. In diesem Gleichnis wird auch von dummen Jungfrauen gesprochen, törichten, törichte gleich dumm. Ich würde sagen, das ist das Gleiche. Eigenartig im Geistlichen, es gibt auch wohl im Geistlichen Dummheiten, ja, dass man einfach weiß, so ist der Weg, das ist der Weg für mein Leben und ich gehe ihn nicht. Und ich lasse mich immer wieder berauschen hier und erinnern daran, na, das kennen wir schon. Es ist eine Frage, die ich ernsthaft bewegen und auch beantworten. Gehe ich mit Gott durch dieses Leben, habe ich auch die Zukunft. Jetzt kommen wir wieder auf die Frage des Feierns zurück. Wen feiern wir? Wen feiern wir? Wir feiern Jesus Christus, unseren Herrn. Ihm sei die Ehre. Alles, was wir tun, ob wir musizieren, ob wir singen, ob wir reden, ob wir Geschenke machen, ob wir uns Zeit nehmen für einen Besuch. Jesus gehört die Ehre. Er ist es, der uns die Kraft gibt, auch vielleicht den Impuls gibt, das zu tun. Und dann auch dabei ist, wenn wir es tun. Wir feiern ja auch Geburtstage. Heute hat der Daniel Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch von hier aus für dich. Ich habe schon gehört, du hast gefeiert. Und wenn wir dich jetzt fragen würden, wenn wir dich jetzt feiern würden, dann würdest du sagen, nein, also das ist alles Gott gemacht und so weiter. Das möchte ich mal betonen. Wenn wir Christen feiern, auch Geburtstag feiern, dann haben wir es oft nicht ausgesprochen, aber wir feiern auch Jesus, wir feiern Gott mit, der uns und dem Betreffenden die Kraft gegeben hat, zu leben bis zu diesem und das zu tun. Und wenn einer was besonders Gutes getan hat und wir feiern ihn deswegen, dann ist es der Gedanke, Gott hat es ihm geschenkt und er hat es getan. Danke auch Gott dafür. Was feiern wir? Wir feiern die Geburt Jesu. Dann feiern wir ja auch die Geburt unserer eigenen Kinder. Wir haben es ja eben gehört. Wir feiern aber auch den Tod Jesu Christi. Das werden wir auch gleich tun. Unser Passa, Christus ist geschlachtet, heißt es im 2. Korintherbrief. Lasst uns Festfeier halten. Nicht mit altem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, nicht mit dem alten Menschen, sondern mit dem neuen Menschen, den Gott schafft. Wir feiern Jesus und wir feiern Gott. Wir feiern die Auferstehung Jesu, das A und O unserer Hoffnung. Wir feiern die Wiederkunft Jesu als Weltherrscher, Richter und Vollender, der alle nur zu End erbringt, heißt es in einem Adventslied. Wir feiern Jesus und preisen Gott dafür. Und wie feiern wir? Indem wir Gott loben und ehren und fröhlich sind, so wie die ersten Christen Jerusalem, wo es heißt, sie waren fröhlich und trafen sich in Häusern und sie hatten Gunst bei allem Volk. Es war ganz natürlich fröhlich, eine fröhliche Gesellschaft. Und wir bemühen uns, und so feiern wir, bemühen uns, dass wir in diesem Leben, was wir tun, Gott loben und ehren und das ihm Wohlgefällige tun. Uns daran erinnern lassen, mal das und jenes zu tun, was ihn ehrt und was anderen Menschen hilft. Jesus ist kommen, Grund aller Freuden. In einem Adventslied heißt es, er wird nun bald erscheinen in seiner Herrlichkeit und all euer Klag und Weinen verwandeln ganz in Freud. Er ist's, der helfen kann. Halt eure Lampen fertig und seid stets sein gewärtig. Er ist schon auf der Bahn.